Wir schieben den Großteil der ERNs und der Produkte auch Richtung Amazon. Aber was wir tatsächlich gemerkt haben, ist, dass wir 20% des Portfolios optimieren müssen, weil wir damit 80% unseres Turnovers auf Amazon machen. Und das ist dann schon Fokus, das Thema, dass wir uns hier nicht als Vollsortimenter auf Amazon quasi positionieren, sondern mit den Produkten, die gut nachgefragt sind.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Hi Florian.
Hallo Moritz.
Ja, vielen Dank, dass wir dich als Head of E-Commerce von Würth Modiv gewinnen konnten. Wir arbeiten ja echt schon eine ganze Zeit lang zusammen. Wir beide haben jetzt im Tagesgeschäft beide nicht so viel zu tun. Das fand ich aber auch ganz cool. So kann ich recht authentisch Fragen stellen. Und wir arbeiten ja im Bereich Amazon zusammen. Du bist ja aber viel, viel, viel mehr verantwortlich. Fand ich auch recht passend, dass wir das Ganze recht ganzheitlich uns anschauen können. Ja, wie geht's dir? Wie ist bei euch die Lage?
Ja, sehr gut aktuell tatsächlich. Mir geht's persönlich sehr gut und ich freue mich sehr, heute hier zu sein im Podcast und freue mich auf die nächste halbe Stunde, in der wir so ein bisschen über unser Amazon-Business quatschen.
Ja, stell dich doch gerne mal vor, wer du bist und was du genau machst bei Würth Modiv.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Florian, ich bin 37 und seit September 2023 bei Würth Modiv in der Rolle als Head of E-Commerce aktiv, ne, und verantworte damit das B2C Online-Business von Würth Modiv mit der modiv.de, unserem Online-Shop, und unseren Marktplatzaktivitäten auf Amazon sowie unserem gesamten Online-Marketing-Setup mit einem kleinen Team. Und da versuchen wir so ein bisschen das Feld der Workwear im E-Commerce zu bearbeiten.
Ja, nach meinem Stand kann man euch ja schon als Vorreiter im Bereich Marketplace und B2C in dieser Unternehmensgruppe bezeichnen. Ja, vielleicht bin ich mal gespannt, vielleicht können wir das heute ja auch zusammen erarbeiten, warum das so ist. Ist die Annahme richtig?
Ja, tatsächlich. Also was die Unternehmensgruppe angeht, ne, also Würth Modiv, das steckt im Namen schon so ein bisschen drin, gehört zur Würth Unternehmensgruppe in Künzelsau. Und ist seit über 25 Jahren am Markt auch vertreten. Und wir gehören auch seit Anfang an zur Würth Unternehmensgruppe. Also wir sind rausgegründet, sozusagen aus Würth raus. Wir sind nicht zugekauft oder so, sondern wir sind tatsächlich ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Würth Gruppe. Wir haben angefangen als Modiv. Heute sind wir tatsächlich vereint mit der Marke Würth. Und das zeigt so ein bisschen auch, wo wir herkommen. Und sind da einfach im Workwear-Bereich auch für die Würth Gruppe aktiv und auch darüber hinaus Spezialist für Sicherheitsschuhe und professionelle Workwear. Und Würth kennt man sicherlich grundlegend als professioneller Handwerkszulieferer, eigentlich im klassischen B2B-Vertrieb für die Bereiche Handwerk, Bau, Kfz, Industrie, für Schrauben, Werkzeuge. Und wir sind da schon sehr, sehr outstanding mit einem B2C-Ansatz unterwegs, gerade auch im Marktplatzgeschäft, was eigentlich nicht so gang und gäbe im Vertriebsmodell in der Würth-Gruppe ist.
Ja, ich würde gerne, dass du das Sortiment nochmal so kurz skizzierst für die Zuhörer. Würth kennt jeder, Würth Modiv auch schon sehr stark vertreten, aber wie du sagst, ist ja doch noch dann ja vielleicht etwas unbekannter als der Mutterkonzern. Vielleicht kannst du einmal ja das nochmal einordnen vom Sortiment, dass sich die Zuhörer auch vorstellen kann, was ihr eigentlich alles macht und wo vielleicht auch so ein bisschen eure Stärken liegen.
Genau, also Würth Modiv, Arbeitskleidung, Workwear, Sicherheitsschuhe, alles das, was tatsächlich der Handwerker auch im Arbeitskleidungsbereich benötigt. Da geht es über Jacken, Hosen, Schuhe, Socken. Also wir haben tatsächlich im Kleidungssegment sehr, sehr viel im Produktportfolio, haben da einfach ganz, ganz viele verschiedene Kollektionen, auch für verschiedene Gewerke aktiv, ne? Der Würth Kunde ist tatsächlich sehr, 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 sehr breit gefächert in der Anwendung. Und da versuchen wir auch mit unserem Produktportfolio so ein bisschen reinzugehen im breiten Markt. Dann entsprechend für die Anwender, also für den Maler entsprechende Ausstattung, aber auch für den Zimmermann und tatsächlich aber auch für Handwerker und bei uns im Marktplatzgeschäft tatsächlich auch für den Heim- und ja auch Gartenbereich tatsächlich was für den Endanwender dann im Portfolio zu haben.
Jetzt hast du die Zielgruppe ja schon etwas angerissen. Das finde ich ganz interessant. Kannst du nochmal konkreter machen? Wie kann ich mir vorstellen? Also wer kauft online auf Amazon Arbeitskleidung? Ist das wirklich ein Handwerksbetrieb? Können das auch größere Unternehmen sein? Sind das eher kleinere Unternehmen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir haben tatsächlich auch professionelle Handwerkskunden in der Zielgruppe auf Amazon. Wir merken das an den B2B-Bestellungen, die hier auch über Amazon schon vermehrt reinkommen, die für uns auch dann ganz, ganz wichtig sind, auch in der Datenanalyse. Aber grundlegend sind es ganz normale Privatkunden, die auf Amazon da kommen. Wir wissen tatsächlich über die Privatkundenlogik, das ist ein bisschen anders wie bei uns im Online-Shop. Also bei Amazon sehen wir da tatsächlich nicht, wer ist das jetzt konkret. Aber wir sehen dann schon so an der Produktanalyse oder an den Produkten, die dann bestellt werden, welche, was da quasi auch der Anwendungszweck dann vielleicht da dahinter ist. Und haben aber im B2B-Bereich sehen wir dann schon, wer ist da vielleicht auch die Zielgruppe. Also ist es irgendwie eine Kfz-Werkstatt, die da drin ist, und die ist nicht von der Größenordnung nicht so, dass die jetzt über den Key-Account oder über die Modif.de kommen, sondern über Amazon einfach ihre B2B-Bestellung absetzen. Und ansonsten der Privatanwender wie du und ich, der für den Gartenbereich mal eine Arbeitshose braucht oder für zu Hause für die Renovierung, dann ein 5er-Pack T-Shirts bestellt mit unseren tollen Arbeits-T-Shirts oder eben mit unseren Sicherheitsschuhen oder Hosen.
Ja, okay, also der typische Heimwerker. Wie kann ich mir vorstellen, in der gesamten Industrie gibt es da einen Trend, dass man als typischer Heimwerker dann nicht mehr nur in den Baumarkt geht, dass man irgendwie in den Fachhandel geht, sondern sich sagt, ja klar, das kann ich auch einfach online oder auf Amazon bestellen. So, ihr macht das ja jetzt auch nicht erst irgendwie seit einem Jahr. Kannst du das vielleicht so grob skizzieren? Gab es da für euch irgendwie nochmal irgendwie einen Boost auch irgendwie durch Corona oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also wir haben schon auch im Geschäftsmodell jetzt gemerkt, unsere ganzen Online-Aktivitäten haben sich auch so ein bisschen gewandelt. Ne? Wir waren vor 10 Jahren tatsächlich mit dem Online-Shop, wenn wir jetzt ein bisschen rausgehen aus dem Marktplatz-Business, bevor das angefangen hat, waren wir eigentlich schon tatsächlich mal sowas wie ein Marktplatz, weil wir teilweise auch Fremdmarken aus dem Outdoor-Bereich bei uns im Online-Shop hatten. Ne? Wir haben das nicht dann irgendwie monetarisiert, wie jetzt das die Marktplätze machen, aber wir waren schon so als Marktplatz anzusehen, weil wir da einfach viele verschiedene Marken drauf hatten. Davon haben wir uns mittlerweile gelöst und haben dann durch einen Wechsel im Markenkern auch konsequent dann entsprechend auf die Eigenmarke wird Modif gesetzt. Und wir sehen das tatsächlich auch, dass natürlich der Bedarf dann einfach über die Jahre jetzt sehr, sehr stark gestiegen ist für unser Produktportfolio. Auch mit Corona kam dann natürlich nochmal entsprechend für die Heimanwendungen nochmal ein Boost. Und wie bei dir und bei mir auch, ist es so, dass man dann vielleicht, wenn man was braucht und man braucht es vielleicht nicht zwingend jetzt direkt, sondern erst morgen für irgendwas, was ansteht, dann geht man erstmal ins Netz und schaut sich an, wo kann ich das denn entsprechend beziehen. Und bei den meisten ist es dann eben auch die Plattform Amazon, wo dieser Weg des Funnels dann schon ja in sich geschlossen ist, und dann schaust du eben auf Amazon nach einer Arbeitshose, und wenn dir dann vielleicht auch die Marke Wirt Modif über den Weg läuft oder die Marke Wirt über den Weg läuft, dann bist du vielleicht eher geneigt, dann auch das da zu kaufen.
Ja, bei euch ist ja dieser sehr klare B2C oder D2C, wie man es auch mal nennen möchte, Ansatz sehr relevant. So, das heißt, ihr habt weiterhin dadurch keine, ich sag mal, Buybox-Thematiken, dass andere Händler das verkaufen möchten, vielleicht nicht so starke Preisthematiken, gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ist natürlich auch etwas komplexer, auch wenn man das vielleicht nur exklusiv verkauft, das Produkt. Wie ist Wirt Modif entstanden? Wie konntet ihr diesen klaren Fokus halten, wodurch ihr heutzutage extrem Vorteile auch auf diesen Marketplaces habt?
Ja, wir haben dazu muss man vielleicht auch grundlegend so verstehen, ne? Du hast vorhin gesagt, Wirt kennt jeder, aber man muss so tatsächlich auch verstehen, wie die eigentliche Vertriebsstrategie und die Kern-DNA von Wirt so ein bisschen ist. Der Großteil der Unternehmen im Wirt-Konzern sind spezialisiert eben auf professionelle Anwender und Geschäftsmodelle im B2B-Bereich. Und dieses Geschäftsmodell ist sehr stark geprägt vom 1-zu-1-Kontakt zwischen meistens tatsächlich dem Außendienstmitarbeiter und dann seinem Kunden. Und das geht je nach Unternehmen auch unabhängig von der angebotenen Ware. Und das ist bei uns, bei Wirtmotiv, auch nach wie vor noch ein großer Teil des Geschäftsmodells. Aber so unsere in unserem Online-Business-Modell, das ist so ein kleiner, aber nicht unbedeutender Teil. Wir sind sozusagen das gallische Dorf, vielleicht bei uns. Und wir haben da recht früh schon in der Wirt-Gruppe gezeigt, dass man diesen Schritt gerade auch mit unserem Produktportfolio in Richtung Endanwender gehen kann, ne? Und wir merken auch, oder wir haben einfach jetzt auch gemerkt über die Jahre, dass im Endanwender und bei Heimwerkern, Hobbygärtnern und im Freizeitbereich auch eine gewisse Nachfrage nach unseren Produkten da ist. Und daher haben wir uns dann irgendwann für die Öffnung als B2C-Brand sozusagen, nicht als reine B2C-Brand, aber schon als Ansatz in einem Geschäftsmodell dazu entschieden, diese Kanäle zu beackern. Und weil du das Thema tatsächlich auch Preis so ein bisschen angesprochen hast, wir sind durch diese Markenverschmelzung mit Wirt, unsere Marke wird auch immer schuldig, die Qualität und diesen professionellen Charakter zu bewahren, auch in diesem B2C-Umfeld, ne? Und daher ist unsere Strategie vielleicht dann nicht ganz so aggressiv, um den Markt mit voller Konsequenz und auch hohem Speed zu bearbeiten, ne? Also das heißt, wir gehen da nicht mit vollem Risiko auch in den Markt, weil wir einfach sagen, wir sind der Marke Wirt auch schuldig, da diesen Qualitätsanspruch, der mit Wirt verbunden ist, auch einfach bei uns bei Wirtmotiv zu wahren.
Um das jetzt nochmal ganz genau einzuordnen, kann ich Wirtmotiv offline im Fachhandel kaufen oder offline bei Obi, Hornbach und anderen Baumärkten?
Nein, das kannst du nicht. Wir haben quasi ja so ein Direktansatz, wo wir sagen, entweder kaufst du, also bist du halt in einem Unternehmen, ne, dann kannst du bei uns im Key-Account, dann wirst du von unserem Key-Account bedient, also bist irgendwie in einem Industrieunternehmen und willst da die Arbeitskleidung von Wirtmotiv haben. Oder halt entsprechend über unsere Online-Kanäle, wo das im Direktabsatz funktioniert, aber über so Großhändlergeschäft, wo das dann tatsächlich im Baumarkt platziert ist, das gibt es bei Wirt nicht. Und das ist tatsächlich auch nicht Bestandteil der aktuellen Vertriebsstrategie von Wirtmotiv.
Aber ich finde das crazy, um das mal so salopp zu sagen, weil wie lange gibt es euch?
Über 25 Jahre jetzt tatsächlich.
Genau, und das ist ja schon, finde ich, eher die Ausnahme, dass ihr so straight diesen D2C-Ansatz ohne andere Händler fahrt, was euch ja sicherlich vor 25 oder auch von mir ist vor 10 Jahren natürlich noch gar nicht so bewusst sein kann, dass es natürlich heutzutage, wo wir jetzt gleich drauf kommen, im Bereich Marketplace ja extrem von Vorteil ist. Und vielleicht kann man ja auch so einmal überleiten, dass du mal eure Online-Welt skizzierst als Head of E-Commerce, ownst du da ja alles. Das heißt, was macht ihr im Online-Shop, wie wichtig ist der und welche Marktplätze bedient ihr?
Ja, also unsere Vertriebskanäle im E-Commerce bei Wirtmotiv beschränken sich aktuell noch auf die motiv.de und im Marktplatzgeschäft tatsächlich auf Amazon. Da versuchen wir den deutschen und den österreichischen Markt mit zu bedienen. Das machen wir grundsätzlich immer mit eigener Logistik und als eigener Seller. Du hast es vorhin angesprochen, ne, dass wir auch irgendwie versuchen, die Marke bei uns zu behalten. Tatsächlich, weil wir eben auch in dieser Marke so ein bisschen eine Schuldigkeit sehen und auch einen großen Ansatz, ne, auch einen großen Vorteil, dass wir Wirt auch im Markenkern drin haben, dass wir da einfach die Hoheit drüber haben. Und wir sind auch international aktiv, ne? Wir steuern das weitestgehend zwar lokal, wir sprechen natürlich mit den Landesgesellschaften, mit den Wirtmotiv-Landesgesellschaften auch über die Aktivitäten. Also wir haben auch in Frankreich ein sehr, sehr großes Marktplatzgeschäft und E-Commerce-Geschäft mit der Motiv FR. Und das versuchen wir in Deutschland tatsächlich auch auf ein ähnliches Level zu bringen. Und wir konzentrieren uns tatsächlich auf den deutschen und österreichischen Markt mit eben diesen beiden Vertriebskanälen. Die motiv.de hat da schon noch so ein bisschen den Stellenwert, ne, dass wir als Gesamtportfolio hier einfach unsere Range anbieten und natürlich unser Markenaushängeschild im Netz. Und bei Amazon ist es tatsächlich dann auch individuell, wo wir sagen, da optimieren wir tatsächlich vielleicht nicht das gesamte Produktportfolio, sondern schon eher das, wo wir sehen, da ist der Ansatz am größten. Und mittlerweile ist es so, dass die Online-Shop- und Marktplatz-Umsätze so ein nahezu gleichwertiges Niveau erreichen. Das merken wir jetzt. Da kommt die Tendenz jetzt gerade sehr, sehr gut. Und dem versuchen wir so bestmöglich gerecht zu werden und nutzen da auch die Synergien, wo wir können. Aber wir sehen halt auch, dass das Kaufverhalten auf Marketplaces nicht immer vergleichbar ist mit dem, was auf der modif.de passiert. Ne? Und deswegen sind es für uns schon unterschiedliche Vertriebskanäle, wo wir auch den Fokus dann teilweise unterschiedlich setzen.
Welches Standing hat Amazon im Marketplace-Modell, also 3P, bei euch auch, ich sag mal, in der Führungsebene?
Also bei uns tatsächlich ein sehr, 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 sehr großes Standing. Ich war, als ich tatsächlich gekommen bin, auch sehr, sehr begeistert davon, wie hoch das Verständnis tatsächlich ist. Ne? Und das zeigt sich ja auch. Also Marketplaces gibt es ja nicht erst seit September 2023, seitdem ich da bin, sondern wurde vorher schon extrem gepusht und gemacht. Und wenn ich mit unserer Geschäftsführung spreche, dann merke ich auch schon, wie da so das Gespür dafür da ist, wo der Trend hingeht, wo die Tendenz hingeht. Und deswegen ist da schon so, dass wir, auch wenn wir über neue Marktbearbeitung sprechen, da sehr, sehr offen miteinander kommunizieren und das Ganze ja auch auf Augenhöhe und dann top-down gepusht vielleicht auch. Ne? Also da ist schon der Wunsch da, dann einfach neue Wege zu gehen und vielleicht auch mal was Neues zu denken, auch im Marktplatzbereich.
Ja, das also haben wir ja auch so kennengelernt. Deswegen sind wir da ja auch so gut vorangekommen. Können wir ja gleich so im Bereich der Sortimentsstrategie nochmal drauf eingehen, was ihr alles so macht, weil ich finde das extrem spannend, wie ihr euch da eben durchsetzen könnt. Aber nochmal zu den Marktplätzen. Warum geht ihr nicht auf anderen Marktplätze? Das ist ein reines Fokusthema, dass ihr erstmal sagt, eins nach dem anderen. Funktioniert das vielleicht auch gar nicht so auf anderen Marktplätzen? Vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
Also wir versuchen schon auch viel in so diesem Test-Learn-Scale-Ansatz, den habe ich eigentlich in der Vergangenheit immer kennengelernt und der hat sich sehr, sehr gut für mich auch bewahrheitet in dem, was ich gemacht habe, vielleicht auch beim einen oder anderen Arbeitgeber, wo ich war in der Vergangenheit. Und deswegen haben wir da auch schon viel ausprobiert. Deswegen bin ich sehr froh, dass das bei WirtModif so in einem ähnlichen Konstrukt funktioniert. Ich habe vorhin den französischen Markt angesprochen. Wir haben hier natürlich den größten E-Commerce-Ansatz in der Gruppe bei uns. Deswegen ist da sehr, sehr viel Synergieeffekte, die man aus Frankreich zu nutzen versucht. Und wir haben zum Beispiel Mano Mano auch lange jetzt bearbeitet. Wir haben aber gemerkt, dass das für uns nicht der richtige Case ist auf dem deutschen Markt vielleicht, weil warum auch immer, ne? Die Umsätze waren nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Auch die Optimierung, auch die Zielgruppe, die da war, hat vielleicht auch die Akzeptanz im deutschen Markt so ein bisschen gefehlt. Aber wir wollen schon nicht auf Amazon als alleiniges Pferd setzen. Also wir gucken schon immer wieder, wie wir in der Marktbearbeitung noch das ein oder andere jetzt machen können und bereiten da im Hintergrund auch so ein bisschen schon die ersten Schritte vor, dass wir uns da einfach breiter aufstellen.
Ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber mir fällt gerade ein, neben den spezielleren Marktplätzen aus dem Baumarktsegment, kann das relevant werden auf den großen wie Zalando oder About You, weil sie irgendwie die Kategorie erschließen wollen? Oder passt ihr da auch gar nicht rein, weil ihr sozusagen ja auch etwas sozusagen hochwertiger, hochpreisiger seid vielleicht als andere?
Das muss man, glaube ich, dann tatsächlich auch am langen Ende dann sehen, wenn man auf den Plattformen irgendwie aktiv ist, ob das dann tatsächlich matcht, ne, mit der Preisempfindung des Konsumenten und mit dem, was WirtModif bieten kann. Ne. Ich habe es vorhin gesagt, wir gehen nicht mit der vollen Aggressivität in den Markt, weil wir einfach da ja einen gewissen Hintergrund haben. Aber nichtsdestotrotz sind es für uns Marktplätze, über die wir schon auch nachdenken sollten, aus meiner Sicht, weil da spielt die große Masse sich tatsächlich ab. Die diversifizieren sich da auch in dieses Segment rein, auch in den professionellen Bereich eher, wie jetzt nur im reinen Fashion-Segment. Und wir sehen aber schon auch, dass die Anforderungen, die wir bei Amazon erfüllen, aktuell uns so hinbringen, dass wir da schon gut ausgelastet sind. Und wenn man dann über Zalando oder About You nachdenkt als Marktplatz, um da zu launchen, dann kommen dann nochmal ganz andere Voraussetzungen natürlich zum Tragen, ne? Und die müssen wir erstmal vorbereiten im Hintergrund, bevor wir überhaupt irgendwie in die Richtung uns bewegen können. Aber prinzipiell möchte ich das nicht ausschließen, ne? Weil ich glaube, das sind einfach Marktplätze, über die wir nachdenken sollten.
Lass uns mal über das Thema Wettbewerb sprechen, weil dann können wir auch tiefer reingehen in die Sortimentsstrategie. Ich würde jetzt sagen, der ist anders als offline oder anders, als man das erwarten würde, wie das so oft ist auf Amazon, gerade auch im Bereich Baumarkt und Heimwerken. Wie ist das bei euch? Gibt es da viele Chinesen? Was machen die großen Player und wie würdest du euch einordnen, auch vom Pricing?
Also im klassischen Wettbewerbsumfeld der Workwear gibt es natürlich eine Marke, die besonders präsent ist, vor allem auch im deutschen Markt. Aber ich finde, dahinter brauchen wir uns gar nicht so groß zu verstecken. Ne? Vor allem im Marktplatz-Business haben wir jetzt den Vorteil, dass wir da sehr gut präsent sind. Und da ist es eher so, dass wir dann vielleicht auch schon sehr aktiv uns zeigen und die großen Player da eher passiv sind und bauen da eher konsequent auf ihren eigenen Shop und ihre Markenaktivitäten. Aber wenn du jetzt das Thema China tatsächlich ansprichst, ne, im Schuhbereich ist es für uns auf dem Marktplatz-Business eher schwierig, auf der Plattform im wahrsten Sinne des Wortes Fuß zu fassen, weil da schon auch mit dem Preis natürlich auch gespielt wird von den Anbietern, die da sind. Und da sind wir mit unseren Arbeitsschuhen schon sehr, sehr in einem hohen Qualitätscharakter, ne, weil wir eben aus dieser Gewerksidee kommen, wo wir sagen, für den richtigen Einsatzzweck brauchst du natürlich auch den richtigen Arbeitsschuh und der soll dann eine gewisse Qualität mitbringen, dass du eine Langlebigkeit da hast. Und das ist vielleicht im Marktplatzgeschäft dann auch mit Anbietern aus China eher so, dass wir da das Nachsehen haben. Aber im Textilbereich ist auch schon der ein oder andere Marktbegleiter da. Da gibt es einen guten Wettbewerb, bei dem wir auch mitmischen. Wo man dann tatsächlich auch eher mit der Qualität dann spielen kann, ne? Also dass vielleicht auch mal eine Hose, eine Arbeitshose dann gekauft wird, die ein bisschen hochpreisiger ist oder einfach auch dann den Qualitätscharakter erfüllt. Aber der Kuchen, der Teil des Kuchens, den wir da abbekommen, der darf gerne auf jeden Fall noch größer werden.
Ja. Wie ich ja eingangs schon gesagt hatte, bin ich bei euch operativ nicht so drin, habe mich auch bewusst nicht zu intensiv jetzt beschäftigt, um einfach heute authentisch reinzufragen. Ich habe jetzt einfach mal nach Arbeitskleidung gesucht auf Amazon und da du ja gerade sozusagen schon, was ja normal ist, wenn du selber für Wirt tätig bist, etwas zurückhaltend warst, die anderen Marken zu nennen. ich vermute, ich weiß, auf welche du hinaus willst, sehen wir gleich. Auf jeden Fall, ich habe jetzt mal Arbeitskleidung eingegeben in den Suchschlitz auf amazon.de und da sehe ich jetzt erstmal, dass Sponsored Brands von euch sehr auffällig wird, Modiv mit Arbeitshosen. Schon mal cool, wenn das für so einen generischen Supergriff anscheinend profitabel funktioniert. Dann sehe ich so ein paar Angebote oder Marken, die sagen mir, also sagt mir jetzt nichts, weiß ich jetzt nicht, ob das bekannte Marken sind oder eher so D2C oder China, also ich sehe sowas wie Eisenritter, Sam Can, Artmaster. Ihr seid hier sehr oft vertreten im organischen Bereich, beispielsweise auch mit einer Langhose, mit euren T-Shirts. Uvex kennt man natürlich, Revolution Race sehe ich hier noch. Ich sehe hier aber nicht, wo ich glaube, ich dachte, worauf du hinaus willst, Engelbert Strauß, doch hier ganz am Ende. Ordne doch mal für uns ein, was machen die großen Bekannten richtig, was falsch? Ist immer schwierig, über Wettbewerber zu sprechen, ich weiß. Aber einfach, damit wir langsam so auf eure Strategie übergehen können, wo haben wir eigentlich bei euch das Potenzial gefunden? Warum wächst ihr so stark? Also man kann das vielleicht an der Stelle auch mal nennen. Ich habe gerade nochmal diese Case Study reingeschaut. Ich glaube, die Werbeumsätze haben um 190% zusammen gesteigert innerhalb von einem Jahr und dabei die Profitabilität sogar um 25% verbessert. Und wir haben ja auch viel im Bereich ASIN, also SEO und Content gemacht. Und da haben wir auch, ich glaube, eine Steigerung von 130%. Das ist ja schon ziemlich stark in der kurzen Zeit bei diesem starken Wettbewerb. Warum funktioniert das?
Ja, also ich glaube, dass wir, wenn man hier jetzt sich die Marken auch anschaut, ne, im Wettbewerberumfeld, dann ist es so, dass da vielleicht nicht ganz so viel verbunden wird mit professioneller Workwear. Und wenn man dann die Marke Wirt Modiv sieht, die dann da kommt, auch relativ präsent mit unseren Sponsored-Anzeigen, aber auch im organischen Bereich, dass vielleicht schon die Kaufintention dann eher in Richtung, wir haben natürlich auch in Richtung Wirt Modiv ausfällt und wir haben natürlich unsere Aktivitäten auch in die Richtung stark angezogen, das ist eben angesprochen, also Ad-Sales um 190% gesteigert und haben dann entsprechend da auch das Werbebudget intensiviert, weil wir gemerkt haben, dass wir einfach auf der Plattform einen guten Ansatz haben Und tatsächlich, weil du hier den Strauß da entsprechend auch ansprichst, ne, da ist die Strategie vielleicht auch eine andere. Weiß ich nicht, bin ich zu weit weg von vielleicht. Aber man merkt schon, dass die Markenpräsenz da einfach eine sehr große Rolle spielt. Die da vielleicht eher auf die breite Masse Sponsoring-Aktivitäten. Man sieht es jetzt viel an der Europameisterschaft natürlich. Und bei uns dann tatsächlich auch eher im Kanal, im Vertriebskanal, dass dann schon den Ansatz auch vielleicht wieder aus diesem 1-zu-1-Gedanken kommt, ne, aus dem Wirt-Gedanken, dass wir im Vertriebskanal den Kunden tatsächlich so richtig ansprechen, mit der richtigen Ware für seinen richtigen Moment oder mit seinem richtigen Produkt. Und deswegen scheint es für uns oder funktioniert es für uns im aktuellen Schritt sehr, sehr gut auf dem Marktplatz.
Ja, da das vielleicht für dich auch etwas schwieriger ist, sag ich mal, zu bewerten. Ich kann es vielleicht etwas direkter sagen. Ich würde schon sagen, dass wir hier das Phänomen haben, was wir aus vielen Kategorien kennen, wo ich sag mal etwas mehr alteingesessene Marktführer, vielleicht auch bekanntere Marken, wie jetzt Uwex, Puma, Engelbert Strauß, vielleicht im Bereich Arbeitshose und Arbeitsjacken, einfach nicht so stark die Plattform bedienen. Und das sozusagen kann ich aus meiner Sicht oder darf man halt sagen, dafür machen wir ja auch umfangreiche Wettbewerbsanalysen, wenn wir gar nicht anmaßen, dass die irgendwas falsch machen. Die haben sicherlich auch da irgendwie ihre Strategie. Fakt ist aber, da ist Luft, da ist Platz, den ihr gerade erschließt, wo dieses D2C-Modell sicherlich auch sehr förderlich sein kann, weil ihr viele Probleme wie die mit Händlern und mit Preisen gar nicht erst habt. Und da sieht man, dass halt hier wirklich sehr schöne Basic SEO-Content-Optimierung, vernünftiges Werbegeschäft, also professionelle Kampagnenstrukturen einfach funktionieren können, weil sonst wären diese starken Wachstumsraten nicht möglich. Und das finde ich schon immer wieder spannend, obwohl ja sogar auch dann noch irgendwelche chinesischen Player da drin sind. Die sind eher bei den Sicherheitsschuhen, meintest du gerade?
Genau, ja. Also okay. Bei den Sicherheitsschuhen merken wir schon, ne, da ist dann für uns einfach der Ansatz im Sicherheitsschuhbereich einfach auch der, dass wir auf das Gewerk halt gehen, weil dort ist es entscheidend, ne, da gibt es gewisse Regularien und da muss der Schuh einfach das auch erfüllen, was er verspricht. Und vielleicht ist es deshalb für uns schwieriger, da im Schuhsegment dann entsprechend auch Fuß zu fassen.
Das ist eine allgemeine Sorge für euch. Ich meine, du sprichst immer auch eure Tradition an, euren Markenkern, euer Qualitätsversprechen, völlig zu Recht. Deshalb sind wir auch so stolz, da mit euch zusammenzuarbeiten. Habt ihr trotzdem etwas Sorge, wenn ihr auf die nächsten 5 bis 10 Jahre schaut, was eben diese chinesischen Händler, diese Billigangebote, vielleicht auch die anderen Marktplätze angeht, dass das doch zunimmt und dadurch der Markt noch schwerer wird?
Ja, ich weiß nicht, ob es irgendwie, also man sollte das schon mit Respekt sich dann entsprechend auch anschauen, ne, die ganzen Plattformen, die jetzt reindrängen oder die Anbieter, da kann sich jeden Tag kann da was Neues passieren, aber man sollte einfach auch gucken, dass man sich dann entsprechend breit aufstellt, wie du sagst, auch entsprechend das Portfolio, was gut dargestellt ist, nochmal zu optimieren und das, was vielleicht auch nicht so gut dargestellt ist und was du aber weiter auf der Plattform pushen willst, einfach auch in diese Richtung zu bringen und dann hast du immer deine Relevanz in diesem Kanal und dann wirst du da brauchst du da auch keine Angst vor haben. Ne, aber natürlich ist das was wir betrachten, was wir uns anschauen und wo wir aber eher dann auch über die Qualität der Marke uns zeigen wollen und auch entsprechend dann beim Endkunden dann auch angenommen werden wollen als Qualitätsführer im Bereich Arbeitskleidung oder Workwear.
Das ist eben die typische Herausforderung, wenn du sozusagen, ich sag mal, Premium-Brand bist vom Pricing und auch von der Qualität. Wir können ja mal bei dem Beispiel Sicherheitsschuh bleiben. Ich habe jetzt mal hier einfach nach Sicherheitsschuh Wirt Modiv gesucht und bin jetzt hier auf diesem Sicherheitsschuh S3 Cruise. Und da ist natürlich auffällig, wie krass ihr halt den Content bedient, ne? Angefangen bei den Bildern, wo ich weiterführende Grafiken habe, die irgendwie die Sohle erklären, den Einsatz, dann weiterführender A-Plus-Content, super umfangreiche Vergleichstabellen, wo ihr auch irgendwie Cross- und Upselling macht. Das heißt, ihr müsst ja aber anscheinend ziemlichen Aufwand fahren, um eben, wie das so ist, online dem potenziellen Kunden auch klarzumachen, warum soll er eben, was kostet er hier, 77 Euro ausgeben und wahrscheinlich nicht 20 oder 30 Euro. War das für euch neu? Musstet ihr das sozusagen erst lernen, weil ihr ja, wenn ihr jemanden jetzt, sag ich mal, im Shop gewinnt, vielleicht nicht mehr diesen krassen Wettbewerb habt oder jemand im Shop vielleicht auch direkt weiß, was er sucht und hier hast du halt eine deutlich breitere Zielgruppe?
Ja, es ist schon, dass du kanalindividuell auch auf die Zielgruppe zugeschnitten dann, glaube ich, dein Angebot optimieren musst und auch deine Informationen, die da zugrunde liegen. Ne? Das fängt nicht nur bei der Größe an, sondern auch bei den Informationen, was kann der Schuh, was macht der Schuh. Das will jemand, der auf Amazon einkauft, hat da sicher andere Bedürfnisse, wie jemand, der im Shop ist tatsächlich, aber auch natürlich aus dem klassischen Geschäftsmodell bei uns kommend, ist dieser Schuh, dieser S3-Schuh halt für ein bestimmtes Gewerk. Und der weiß aber im Normalfall auch, was er da anzieht. Und macht dann das entsprechend nach Tragekomfort und dann hat er eine gewisse Range, auf die er da auswählen kann. Aber hier bist du natürlich enger zugeschnitten. Ne? Das heißt, wenn du Sicherheitsschuh wird Modif jetzt auf Amazon eingibst und dann kommt der S3 Cruise relativ schnell präsent und dann geht's um Themen wie Information, wie Optik, wie Produktbilder und dann ist die Kaufintention vielleicht auch schon recht schnell da.
Florian, lass uns mal tiefer in die Sortimentsstrategie einsteigen. Auch gar nicht erstmal nur isoliert Amazon betrachten, weil ich bei euch wirklich faszinierend finde, wie gut da der Shop mit jetzt in dem Fall Amazon abgestimmt ist. Du meintest zu mir im Vorgespräch, dass ihr Kannibalisierung von diesen beiden Kanälen eigentlich gänzlich vermeiden könnt. Dazu gehört ja, dass man erstmal weiß, wer was kauft, dass man das Ganze ja auswertet und dementsprechend auch die Sortimente anpasst. Wie macht ihr das?
Ja, wir müssen, also ob wir es ganz ausschließen können, weiß ich nicht tatsächlich, die Kannibalisierung. Also ob irgendwie dann auch mal User abwandern von der Modif.de auf Amazon. Aber wir versuchen schon, den Fokus Kanal individuell auch zu setzen. Das heißt, wenn wir Aktionen im Online-Shop haben, dann haben wir oftmals andere Produkte im Preisfokus auf Amazon, wie die im Shop sind. Meistens regelt sich das aber so ein bisschen auch von selbst, da die Nachfrage einfach eine andere ist. Das hängt so ein bisschen auch von der Saisonalität und tatsächlich auch der angefragten Produkte ab. Aber grundsätzlich versuchen wir das schon. Das, was wir im Shop als Aktion machen, um quasi unsere breite Zielgruppe abzufangen, zu machen, dann versuchen wir schon auf Amazon auch so ein bisschen was anderes zu bedienen. Ne? Differenzierte Fokusprodukte, Produktbeschreibung vielleicht auch mal ändern, getrennte Aktionen, getrennte Rabattaktionen auch, die nicht im großen Ausmaß sind, aber dann Fokus und Produkt individuell auch schon laufen, um das Ganze zielgruppenorientierter zu gestalten und am jeweiligen Point of Sale von den beiden für uns dann auch das Ganze anzupassen.
Heißt das, ihr habt auf Amazon nicht das Vollsortiment?
Wir haben nicht, also von der Listung her kann ich es jetzt tatsächlich gerade nicht sagen, wie die Anzahl der Produkte, also wir haben natürlich im Shop das Vollsortiment, das ist klar, und wir schieben davon auch den Großteil der ERNs und der Produkte auch Richtung Amazon, aber was wir tatsächlich gemerkt haben, ist, dass wir 20% des Portfolios optimieren müssen, ne, weil wir damit 80% unseres Turnovers auf Amazon machen. Und das ist dann schon Fokus, das Thema, dass wir uns hier nicht als Vollsortimenter auf Amazon quasi positionieren, sondern mit den Produkten, die gut nachgefragt sind. Das war für uns im ersten Schritt jetzt erstmal wichtig im vergangenen Jahr, dass wir den Fokus hart darauf legen, was läuft denn gut im Kanal. Und da wirklich, und du hast es jetzt angesprochen, ne, Produktbeschreibung, Informationen, Bilder, dass wir da den Fokus drauf setzen für die Produkte, die wirklich sehr, sehr gut über die Plattform gehen.
Ich hatte passenderweise gestern eine Podcast-Aufnahme mit Martin Heubel, dem ehemaligen Senior Vendor Manager, der jetzt sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht hat und viele große Hersteller in der ganzen Jahresverhandlung mit Amazon, also im Wholesale, also im Vendor-Bereich, berät. Da muss ich jetzt gerade dran denken, weil all diese Probleme, die wir dort besprechen und diese Herausforderungen, habt ihr nicht. So, beziehungsweise die meisten. Ne? Weil du einfach sagst, hey, ich baue mir mein Sortiment im Marketplace-Modell auf Amazon, so wie das für uns wirklich sinnvoll ist. So, und gestern hatten wir so ein paar Punkte, wo der Martin auch empfiehlt, dass du irgendwie so eine Mixkalkulation hast, dass du für dich schaust, welche Produkte sind profitabel, du trotzdem auch einige Produkte drinne lässt, die für dich nicht profitabel sind, weil Amazon die möchte. Du lässt irgendwelche drin, die Profitabilität so ein bisschen irgendwie verschleiern und positiver aussehen lassen und ganz, ganz viel irgendwie Verhandlung, weil Amazon natürlich im Kern sagt, hey, wir wollen euer ganzes Sortiment, wenn das für uns profitabel ist, dort anbieten. Und das finde ich immer cool zu sehen, weil, wie du sagst, Wirt-Hintergrund, auch 25 Jahre Wirt-Modev, etablierte Brand, sehr hochwertig und ihr müsst diese ganzen Verhandlungen gar nicht führen. Gab es trotzdem mal irgendwie eine Anfrage von Amazon oder irgendwie die Überlegung, beides zu machen oder irgendwelche beide Vorteile irgendwie zu nutzen?
Du meinst in Richtung Vendor-Geschäft, genau. Mit Amazon,
ja.
Oder?
Ja.
Also die Anfragen kommen tatsächlich, ja, das ist, glaube ich, relativ klar. Lustigerweise, wenn du mit anderen sprichst, dann wenn du das eine machst, dann wollen sie das andere verkaufen. Wenn du das andere recht erfolgreich machst, wollen sie das eine wieder haben. Das fand ich jetzt ganz spannend, aber ich glaube schon, dass wir mit dem Ansatz, den wir fahren, gut aufgehoben sind, weil unser Leitgedanke war am Anfang gar nicht erst den Anspruch zu haben, das komplette Portfolio einfach abzugeben, sondern die Marke bei uns auch zu behalten, selber das steuern zu können. Und uns war auch relativ klar, dass wir das nicht mit den kompletten über 10.000 Asins, die wir da haben, alle Produkte zu Bestsellern zu machen und direkt so zu skalieren, dass wir da durch die Decke gehen, sondern nach dem Pareto-Prinzip, wie ich es gesagt habe, also 20% zu optimieren, um dann entsprechend damit auch 80% des Turnovers auf Amazon zu machen und das nach und nach sukzessive nachziehen, um das Ganze aber auch an die Spitze zu treiben, ne? Und da hilft uns einfach alles das, was MoveSell uns auch mit an die Hand gibt, brutal, ne, mit allen Dashboards, Fokusentscheidungen und welche Prioritäten wir auch setzen müssen. Und da haben wir im vergangenen Jahr echt richtig Meter gemacht. Zumindest ist das, was mir meine Marktplatzmanagerin sagt. Und als guter Teamlead vertraust du da dann natürlich dann auch drauf.
Ja, das freut mich zu hören. Ich bin hier gerade nochmal auf einer Produktseite. Ich bin hier noch auf dem Sicherheitsschuh. Und du hast ganz am Anfang kurz Logistik angesprochen. Hier habe ich halt Versand durch Wirt Modev. Und ich glaube, das zieht sich auch so durch. Das heißt, Prime, also FBA, ist für euch kein Thema. Und also Fragezeichen. Und zweite Frage wäre, bedient ihr das dann aus einem Lager, also was den Shop und Amazon angeht? Und kann das mal auch zu Problemen führen? Weil gerade, ne, auf Amazon, klar, ich baue irgendwie meine Bestseller-Ranks auf, ich baue meine Rankings auf, will vielleicht nicht meine Top-Produkte irgendwie out of stock haben.
Also ja, wir sind im aktuellen Status so, dass wir sagen, wir verkaufen und versenden es selber. Und daran wird sich jetzt auch erstmal nichts ändern, weil wir sagen, das ist ein Konstrukt, in dem wir gut unterwegs sind und in dem wir gut fahren und das in unserem aktuellen Setup passt. Man muss aber natürlich schon sagen, dass wir noch relativ am Anfang mit unseren Prozessen und Automationen auch so ein bisschen sind in diesem Marktplatz-Business. Und das ist eine große Herausforderung für uns, aber wir fahren sehr, sehr gut aktuell mit dem Geschäft und wollen da auch entsprechend dann jetzt weiterkommen.
Und bedient ihr es aus einem Lager oder?
Wahrscheinlich. Genau, also wir haben bei uns das Lager, wo wir ja natürlich der Großteil der versendeten Waren ist da sehr, sehr B2B affin, also ist sehr, sehr auf B2B ausgerichtet und da sind wir mit unseren Online-Bestellungen natürlich dann noch immer so ein Ausreißer, aber das funktioniert im aktuellen Schritt sehr, sehr gut. Also, dass wir sagen, der Anteil der Bestellungen, der da auch für die Online-Kanäle rausgeht, das machen wir dann auch über die zentrale Logistik bei uns hier am Standort und fahren damit auch aktuell sehr, sehr gut. Also ja, unser eigenes Lager kommt da sehr zum Tragen.
Mir hatte unser Team vorher noch zugespielt, dass ihr sehr stark im Bereich ja, Rabattaktionen, Pricing, auch Matching von Shop- und Amazon-Seite, weil, ne, wir alle wissen, nicht nur im Vendor-Bereich habe ich einen Kampf um die Buybox, auch im Seller-Bereich kann ich die Buybox verlieren, weil vielleicht irgendwo die Preise verändert wurden, Amazon das halt in Echtzeit crawlt. Hol es doch mal hier ab, was macht ihr und warum funktioniert das so gut, was eure Preisaktionen angeht?
Ich habe es eingangs gesagt, wir sind nicht mit der vollen Aggressivität im Markt. Ne? Was meine ich damit? Damit meine ich vor allem tatsächlich auch die Preisaggressivität, um diesen, um einfach auch unsere Marke zu schützen, um auch die Qualität der Marke zu schützen. Das hemmt uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Skalierungsbereich. Wir haben jetzt aber schon. Und da verlasse ich jetzt mal kurz das Marktplatz-Business so ein bisschen, weil wir gemerkt haben, wir müssen schon auch jetzt den nächsten Schritt gehen. Haben wir im Shop eine sehr, sehr aktive Aktionsplanung gemacht, die wir über das ganze Jahr streuen, wo wir schon auch ja gewisse Sale-Aktionen haben, wo wir aber auch gewisse Coupon-Aktionen, um das jetzt mal zu vergleichen mit dem Marktplatzgeschäft, wo wir sagen, okay, da geben wir schon einen gewissen Rabattsatz auf das komplette Sortiment oder für einzelne Kollektionen. Das funktioniert dann auch sehr, sehr gut. Wenn wir das aber machen, dann versuchen wir entweder den Zeitraum zu streuen, dass der bei Amazon oder im Marktplatz ein bisschen ein anderer ist und tatsächlich das dann auch versuchen, die Produkte, die wir im Marktplatz da hervorheben, vielleicht auch im Shop, das ist nicht immer ganz möglich, aber vielleicht dann auch im Shop davon nicht betroffen sein zu lassen und dass die im Marktplatz dann auch entsprechend ihren Skalierungshebel vielleicht für den Moment dann erfahren. Ne, jetzt stehen die Prime Days an, da haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, wie wir da tatsächlich in die auch ein bisschen mitschwimmen können, wie wir und was wir da hervorheben und haben gleichzeitig tatsächlich aber auf der modif.de aktuell auch einen Sale am Laufen, wo wir sagen, da müssen wir schon auch das wiederum Kanal individuell steuern, um entsprechend dann auch das Bestmögliche aus den jeweiligen Kanälen rauszuholen.
Ja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ihr da sehr stark oder auch Vorreiter seid. Das heißt, für uns ist immer sehr hilfreich, wenn ihr für euch einfach schon eine Strategie habt oder auch einfach Zieldeckungsbeiträge, wo ihr hinwollt, in Zielprofitabilität. Und du sagst es, ihr habt im Shop das relativ gut durchgeplant und das wurde mir so zugespielt, dass wir eben das auch auf Amazon merken und dann beispielsweise auch diese maßgeschneiderten Werbeaktionen extrem gut funktionieren, ne? Dass ich Warenkorbabbrecher am Ende des Monats wieder zurückhole. Ich glaube, Prime Days, genau hast du auch gesagt, haben euch gut funktioniert. Wie sieht's aus mit exklusiven Rabatten? Also wir hatten jetzt gerade das Thema, dass ihr dann, weiß ich, beispielsweise 20% Rabatt im Shop und Amazon gleichzeitig gibt. Wie sieht es aus mit exklusiven Rabatten auf Amazon für beispielsweise Topseller?
Ja, das ist dann meistens über Couponing gelöst, ne? Also dass wir da auch schon Produkte individuell auf die Asian-Ebene gehen und sagen, okay, hier bei dem Produkt kannst du jetzt was sparen. Aber so flächendeckend funktioniert das für uns nicht ganz so einfach wie im Shop. Aber auch das machen wir tatsächlich, dass wir, wenn jetzt auch keine Aktion im Online-Shop ist, dass wir dann auf Amazon dann nochmal entsprechend individuell was fahren, ne, wo wir sagen, okay, entweder, ich bin kein Fan von Aktionismus oder so, aber wenn wir merken, ja, wir müssen jetzt nochmal ein bisschen Meter machen, dann überlegen wir uns auch schon das ein oder andere Thema gemeinsam in unserem Dreiergespann, die dann den Fokus auf den Marktplatz haben. Was können wir denn noch machen? Aber grundlegend läuft es schon sehr, sehr gut in der Zusammenarbeit mit euch, wenn ihr uns da sagt, in welche Richtung sollten wir denn jetzt nochmal tätig werden.
Wir haben ja bei euch die Herausforderung, dass ihr gerne mal, ich glaube, ein Produkt hat auch gerne mal 120 Varianten im Extremfall. So, das heißt, ein extrem großes Sortiment durch die Varianten, durch die verschiedenen Größen. Wie managt ihr das und habt ihr da irgendwelche Synergien vom Shop zu Amazon, dass man irgendwie gleichzeitig da den Content auch nutzen kann? Oder wie geht ihr das an? Weil ich frage das immer gerne, weil es gibt ganz, ganz viele Branchen, das ist jetzt nicht nur Fashion, Arbeitskleidung oder was auch immer, die sehr variantenreich ist. Und das ist ja immer dann eine gewisse Herausforderung auch vom Aufwand. Was optimiert man? Was hält man nur im Basic? Wofür baut man beispielsweise speziellen A-Plus-Content? Was lässt man als allgemein Brand-Content? Wie geht ihr mit dieser Herausforderung um?
Also wir haben natürlich so ein gewisses Tech-Stack, ne, und aus unserer Produktinformationslogik wird dann auf der einen Seite der Online-Shop gespeist, der dann entsprechend die Produkte dann dort darstellt, und da läuft natürlich dann auch so ein bisschen die Autobahn in Richtung Amazon. Aber da sagen wir schon, da müssen wir schon sehr, sehr viel manuell noch, haben wir auch gemacht im vergangenen Jahr, sehr, sehr viel manuellen Aufwand reinstecken, um hier einfach auch ein ansprechendes Portfolio darzustellen, ne, mit dem A-Plus-Content, mit den ganzen Seiten und mit den ganzen Produktinformationen, die da zusammenkommen. Das ist schon für uns noch sehr, sehr viel manueller Aufwand. Wir haben ein relativ kleines Team, sage ich mal, vor allem auch im Marktplatzbereich, wo wir das zum Großteil auch in-house steuern, also gerade auch die Optimierungen bei uns übernehmen. Und dann ist das schon auch mal eine Herausforderung. Aber wir meistern das eigentlich ganz gut und sind da auch jetzt über das Jahr, haben wir da echt Meter gemacht. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon gesagt. Also wir haben schon sehr, sehr viel optimiert, und es zeigt sich jetzt einfach auch in unserer aktuellen Entwicklung.
Ja, also ich glaube, aus der Amazon-Sicht haben wir bei euch, glaube ich, wieder unsere automatisierten Templates eingesetzt, oder teilautomatisierten Templates, damit man eben diese großen Variantenfamilien auch mit SEO cool bedienen kann und da halt nicht händisch an jede einzelne Variante ran muss. Das hat hier, glaube ich, auch wieder ganz gut funktioniert. Lass uns doch nochmal auf das Thema Advertising, also Retail Media, eingehen. Auch hier, ja, ich hatte es schon mal vorgelesen, soll jetzt auch gar nicht immer nur darum gehen, funktioniert gut, ihr wächst profitabel. Trotzdem ist es ja doch ziemlich komplex, weil wir haben ja eingangs schon festgestellt, deshalb beleuchte ich immer gerne so ein bisschen, wo kommt ihr her, wie ist euer Wettbewerb, wie ist euer Sortiment. Es geht ja extrem auseinander, was wie funktioniert. Wir hatten gesagt, Sicherheitsschuhe, extremer Wettbewerb mit vielleicht chinesischen Händlern, die bei 20 bis 30 Euro liegen. Ihr liegt aber bei 80 bis 120 Euro. Arbeitshosen, Arbeitsjacken, habt ihr vielleicht die großen Player da als Konkurrenten. Was ist da so ein bisschen euer Approach? Also müsst ihr, wollt ihr immer profitabel wachsen, muss auf Asenebene alles profitabel sein? Habt ihr auch den Ansporn zu sagen, wir müssen hier von unserer Größe, von unserem Umsatzwachstum, von unseren Market Shares in den nächsten Jahren vorankommen? Deshalb ist es in Ordnung, dass manche Bereiche vielleicht gar nicht, jetzt übertrieben gesagt, oder nicht so profitabel sind?
Also wir haben schon noch ein bisschen Spielraum im Bereich Werbung und Retail Media. Wir haben da jetzt eine richtig gute Entwicklung. Das zeigt die Case Study ja auch vollzogen. Aber wir sagen schon, auch in unserer Strategie, wir verkraften den einen oder anderen schlechteren Prozentpunkt im ACoS, wenn unser Volumen in Sales und Buybox dadurch steigt, ne? Weil das muss ich natürlich rechnen. So ein Wirt-Credo ist immer Umsatz und Wachstum ohne Gewinn ist tödlich. Und das wollen wir natürlich auch im Marktplatz entsprechend so forcieren, dass wir sagen, wir gucken da schon, was funktioniert gut, was funktioniert besser, was wirft den besseren ACoS ab. Aber wenn wir sagen, wir können noch ein bisschen größeren Teil vom Kuchen bekommen, dann verkraften wir da auch den ein oder anderen schlechteren Monat im ACoS, ja, entweder im Gesamt-ACoS oder dann eben auf Produktebene. Dass wir sagen, wenn das Wachstum sich mit dem Umsatz dann so ein bisschen die Waage hält oder auch dann mit den Werbekosten, dann ist das für uns vertretbar.
Wie reportest du an deine Führungsebene? Also was suchst du da raus? Was braucht die? Wie Amazon-spezifisch ist das? Oder wie runtergebrochen ist das? Und wo holst du dir diese Zahlen her, wie der Kanal für euch sich entwickelt?
Also wir sind bei WirtModiv tatsächlich auch sehr, sehr zahlengetriebenes Unternehmen. Auch das kommt auch so ein bisschen aus der DNA, ne? Weil man einfach sagt, es ist ein Vertriebsunternehmen. Und da wird sehr, sehr viel auf Umsätze und Pläne auch geschaut. Deswegen schaue ich mir tatsächlich auch täglich die Umsätze in beiden Vertriebskanälen separat voneinander an. Also man guckt mehr oder weniger einmal am Ende des Monats so auf den Bereich E-Commerce bei uns. Das kriegen dann auch, das sehen dann mehr oder weniger dann auch alle, ne? Wie haben die einzelnen Vertriebskanäle funktioniert. Aber ich schaue mir dann schon untermonatlich und täglich auch die Umsätze in beiden Vertriebskanälen an, gucke mir die Profitabilität an und reportet tatsächlich auch zweimal im Monatlich an unsere Geschäftsführung und andere Vertriebsbereiche. Und da kommen dann auch die ganzen Vertriebsbereiche zusammen. bei uns bei Wirtmotiv und wir gucken dann tatsächlich auch gemeinsam, tatsächlich auch mit der Sortimentsentwicklung, mit dem Category Management, auf die Topseller auch im Marktplatz, ne? Warum die Tendenz so ist, wie sie ist, frühzeitige Ableitungen, die wir dann entsprechend machen können für die Sortimentsgestaltung. Also dass da einfach dann auch klar ist, dass wir aus den Zahlen, die wir generieren, einfach auch eine Ableitung rausbringen, ne? Und das kann man mit dem mit den ganzen Tools, die uns da zur Verfügung sind, schon sehr gut machen. Ja, und untermonatlich gucke ich dann meistens nochmal auf den ACoS und tägliche Absatzzahlen, um einfach reagieren zu können, ne? Und Ad-Hoc-Reaktionen ist die Zeit, aber dann am meisten am Monatsende auch zu kurz. Und ich habe gesagt, ich bin kein Fan von Aktionismus. Und die Entwicklung geht meistens schon immer, hat schon immer Gründe, warum die so ist. Aber in der Tiefe gucken wir uns dann auch über die Dashboards dann das an, wie ist die aktuelle Lage. Tatsächlich für den Deep Dive fehlt mir oftmals die Zeit, aber das ist so das Grundsetup, ne? Zweimal im Monat Reporting tatsächlich was zu machen ist und täglich schon so schauen, haben wir die Zahlen im Griff? Ist die Entwicklung so, wie sie in dem Monat auch dann auch sein sollte?
Ja, vielen Dank für die Insights, dass du das einmal teilst. Mir fällt dazu gerade ein, hattest du gesehen, in den RobTBI Dashboards kannst du jetzt auch mit einem Klick dir das als PDF runterladen. Vielleicht hilft dir das auch nochmal, dann brauchst du da nichts raus copy-pasten. Also jeden Tab kannst du da einfach als PDF abspeichern.
Ja, wir sind mega happy mit dem Dashboard tatsächlich. Also das ist so, als ich das erste Mal das präsentiert bekommen habe, habe ich gesagt, wow, das ist auch nochmal jetzt kanalindividuell. Wir haben natürlich bei uns in der Wirt-Gruppe sehr, sehr viele Reporting Möglichkeiten, die auch zur Verfügung gestellt werden, aber das ist kanalindividuell nochmal dann was ganz anderes und um ehrlich zu sein, das meine ich mit dem Deep Dive, da nochmal reinzugehen, dafür muss ich mir die Zeit dann schon entsprechend nochmal blocken und rausnehmen, aber wenn es dann auf einen Blick tatsächlich per Exportfunktion dann nochmal funktioniert, für mich umso besser.
Genau, wir versuchen ja, dass wir eben verschiedene Dashboards eben für Entscheider wie dich haben und glaub mir, das geht natürlich nicht nur dich so, dass man nicht die Zeit findet, noch tiefer reinzugehen, als auch dann für die operativen Kollegen, die eher im Bereich Retail Media oder SEO sind, auch nochmal dann halt eben, wie du sagst, Deep Dive Dashboards bereitzustellen. Florian, ich glaube, wir haben das ganz gut beleuchtet, sind ganz gut durchgekommen. Mich würde zum Schluss nochmal interessieren, gerne auch wenn möglich, sozusagen so aus persönlicher Sicht, nicht nur aus Wirt-Modev-Sicht, was ist denn für dich dieses Jahr noch die größte Challenge oder die Herausforderung bei euch? Was steht für dich an? Was musst du für euch noch meistern? Was ist vielleicht eine Hürde, vielleicht ein Problem oder auch eine Chance, die ihr noch angehen wollt?
Ja, wir haben ambitionierte Ziele, die wir dieses Jahr tatsächlich noch in den Kanälen erreichen möchten. Das ist so das, ne, das habe ich eben auch gesagt. Das ist im Reporting dann immer der Fall, wo du drauf guckst und kannst du das erreichen. Da sind wir aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg. Und Diversifikation ist auch nochmal das Thema. Also wenn wir über Marktplatzgeschäft sprechen, ne, wo geht die Reise hin, wo geht sie mittelfristig hin? Also wir haben einen klaren Plan, was wir in den nächsten 2-3 Jahren im Marktplatzgeschäft noch machen wollen. Und wenn wir da operativ in den nächsten 1-2 Monaten, im Idealfall tatsächlich jetzt vor der heißen Phase in Q4, die auch für uns die heiße Phase ist, noch was launchen können, umso besser. Und da wollen wir tatsächlich uns dann einfach breiter aufstellen, um da einfach auch mehr Zielgruppen zu erschließen, mehr Märkte zu bearbeiten, also rein auf den deutschen Markt gesehen, aber mehr Marktplätze auch zu bearbeiten. Und je früher da tatsächlich was kommt, desto besser ist es.
Alright, ich wünsche euch viel Erfolg und bedanke mich ganz herzlich bei dir. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, dass du so konkrete Insights geteilt hast und ja, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht.
Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch für die Chance, hier bei euch im Marktplatz, hier bei euch im Podcast was zu erzählen zu Wirt-Modiv und bedanke mich recht herzlich für das gemeinsame Gespräch.
Vielen Dank dir, Florian. Mach's gut. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.